Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Conscious Connection. Dies ist ein Raum, wo es um das friedvolle Zusammensein von Mensch und Tier geht. Ein Zusammensein, welches geprägt ist von Bewusstsein, Freiheit und Verbundenheit, welches darauf beruht, dass der Mensch das Tier immer tiefer verstehen möchte, auf Augenhöhe mit ihm telepathisch kommunizieren möchte und in der Tiefe die Themen, die das Tier erweckt und berührt durch sein Verhalten oder die telepathischen Botschaften, dass der Mensch bereit ist, diese Themen anzusehen und zu lösen und zu integrieren, innere Heilarbeit zu tun, Prozessarbeit zu tun. Dieser Raum ist hoffentlich für dich und dein Tier eine Unterstützung auf diesem Weg. Somit ist ganz viel hier enthalten an Themen rund um Telepathie, Tierkommunikation, Energiearbeit, Seelenarbeit, Traumaarbeit, Prozessarbeit und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich gelebte Erfahrungen oder Interviews. Alles darf hier Raum finden. Generell ist es mir ein Anliegen und den Tieren ganz genauso, dass wir von ihnen lernen. Und auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Das heißt, auch die Tiere werden hier sprechen. Es wird Botschaften geben, ganze Folgen geben von den Tieren für die Menschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über ein Thema zu sprechen, was mir unfassbar am Herzen liegt und was auch für meine Arbeit ein ganz wichtiges Fundament ist und in meinem Leben sowieso. Und zwar das Thema, wie die Tiere uns zurück zu unserer Essenz, zu unserer Seele, zu unserem wahren Kern führen. Wie machen sie das? Es klingt total abstrakt und ich kann mir vorstellen, dass da auch jeder andere Vorstellungen zu hat und deshalb mag ich jetzt einfach mal teilen, wie das in meiner Welt so aussieht und ich lade dich ein, da einfach hinzufühlen, wie sich das für dich anfühlt und ja, dir zu nehmen, was für dich stimmig ist und das einfach mal auszuprobieren. Oder zu ergänzen, wenn du sowieso schon diese Philosophie, sag ich mal, lebst. Denn ja, es ist für mich wirklich ein Lebensstil. Und das sieht so aus, dass wenn wir als Seele auf diese Erde kommen, dann sind wir meistens, außer wir haben im Mutterleib schon irgendwas erlebt, wir sind vollkommen. Und wir sind vollkommen auch mit unserem wahren Kern, unserer wahren Essenz verbunden. Und diese Verbundenheit mit unserem inneren, wahren, tiefen Kern, die ist einfach sehr fragil insofern, als dass wir als Säugling enorm abhängig davon sind, wie die Umwelt auf uns reagiert. Denn alleine können wir nicht überleben. Wir sind nicht wie ein Fohlen, was einfach kurz nach der Geburt schon mit der Herde mitlaufen kann und schon nach wenigen Monaten auch feste Nahrung zu sich nehmen kann. Wir sind in allem sehr viel langsamer und sehr viel länger wirklich darauf angewiesen, dass wir Nähe bekommen, dass wir angenommen werden und dass wir Sicherheit durch die Bezugspersonen finden. Und so hat unsere ganz wundervolle Psyche einfach Mechanismen entwickelt, wie wir das schaffen. Und deshalb ist es für einen Säugling einfach zum Beispiel überlebensnotwendig dass die Bindung gesichert wird. Und wenn ein Säugling zum Beispiel schreien gelassen wird, was lange, lange, lange Zeit tatsächlich eine sehr populäre Erziehungsmethode war, weshalb einfach sehr viele Menschen diese Form von Entwicklungstrauma leider erleben mussten, dann, ja, dann ist das für einen Säugling traumatisch, denn der Säugling hat kein Zeitgefühl, versteht nicht, dass die Eltern quasi nur im Raum nebenan sind oder wiederkommen. Das versteht ein Säugling nicht. Und in dem Moment, wenn er alleine im Bett liegt und schreien gelassen wird, dann denkt dieses Baby, dass es sterben wird. Und dieses Feingefühl hat unsere Gesellschaft leider einfach verloren, weil so viele Menschen, ohne es zu wissen, sicherlich auch oft, zum Beispiel diese Formen von Entwicklungstrauma in sich tragen, wo einfach Dinge passieren, die für ein Baby oder ein Kind überwältigend sind und die noch nicht mal unbedingt was mit wirklich Gewalt oder Missbrauch zu tun haben müssen. Das kann natürlich alles dazukommen, keine Frage. Es gibt natürlich diese ganz klassischen Formen von Trauma, können das Ganze noch zuspitzen und noch intensivieren. Oder auch ein Schocktrauma wie Unfälle oder Überfälle oder weiß ich nicht, was es da ja alles gibt, was man für ja, schöne Dinge so erleben kann. Und wenn dies geschieht, einfach nur ein Entwicklungstrauma, dann, so nennt man das im Übrigen, Entschuldigung, Entwicklungstrauma bedeutet eben, dass in der Kindheit oder im Säuglingsalter einfach die Bindung, die sichere Bindung gestört ist, dadurch zum Beispiel, dass die Eltern allein schon selber traumatisiert sind und deswegen zum Beispiel gar nicht dieses Feingefühl haben können oder diese Verbundenheit zum Baby oder zum Kind herstellen können. Und genauso geschieht es dann auch immer weiter, wenn zum Beispiel ein Kind super ausgelassen und fröhlich und lebendig ist und voller Freude durchs Leben geht und Power hat und ungezähmt und wild ist, dann kann das zum Beispiel allein schon reichen für ein, ja, quasi wieder ein Entwicklungstrauma-Bestandteil. Denn Entwicklungstrauma bedeutet immer, dass etwas über längere Zeit geschieht, während Schocktrauma eben einmalige Erlebnisse sind. Und wenn ein Kind dann diese Lebendigkeit und Lebensfreude in sich trägt und einfach lebt, weil es ja noch mit seinem Kern, mit seinem wahren Wesen viel tiefer verbunden ist, und dann ein Elternteil zum Beispiel genau diese Qualitäten, diese Eigenschaften niemals leben durfte und selber dafür bestraft wurde oder Ablehnung erfahren hat, dann berührt dies den Schmerz des Elternteils. In dem Moment, wenn das Kind voller Lebensfreude, strahlend, laut lachend durch die Welt geht, dann tut das dem Elternteil weh, weil es eben eine Wunde berührt, die vielleicht aus der eigenen Kindheit der Eltern herrührt. Und das passiert alles unbewusst. Unser Unterbewusstsein macht 95% von uns aus. Das ist oft gar nicht bewusst greifbar, was da alles geschieht. Und das Einzige, was wir merken, ist vielleicht, dass man dann wütend wird oder irgendwas peinlich ist oder Angst hochkommt und vielleicht eben auch ein Schmerz, aber eben der möchte dann abgewehrt werden und dann kommt oft eben die Wut dazu. Und aus diesen Emotionen heraus agiert man dann, oder das Elternteil zum Beispiel, in diesem Beispiel, oft unbewusst gegen diesen Auslöser, was ja eigentlich einfach nur ein Kind ist, was in seiner lebendigen Power und Freude ist. Und in dem Moment, wenn dieses Kind dann zum Beispiel gesagt bekommt, sei doch nicht so laut, immer bist du so laut, das nervt. Ich kann mich hier gar nicht normal unterhalten, so laut bist du. Zum Beispiel, es können ja noch viele andere Äußerungen sein oder Blicke oder einfach nur ein Gesichtsausdruck oder viele, 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 viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, wie sich das äußern kann. So, und in dem Moment, wenn dies geschieht, dann sperrt dieses kleine Kind diese Fähigkeit, diese Eigenschaft weg und verdrängt es und entscheidet innerlich unbewusst wieder, dass es gefährlich ist, so viel Lebensfreude und so viel Lebendigkeit und Ausgelassenheit zu haben, auszudrücken. Weil es eben davon abhängig ist, dass die Eltern ihm wohlgesonnen sind. Und hier entsteht dann das, was ich jetzt von Maya übernommen habe, Maya Novak. Hier entsteht dann das, wie sie es nennt, einmal der Traumaanteil, der halt sagt, okay, es ist unsicher, so lebendig und so lebensfroh und so voller Freude und ausgelassen zu sein. Und es entsteht ein Anteil, der sagt, okay, ich übernehme die Aufgabe, ich opfere mich dafür, dass das nie wieder passiert. Dass wir nie wieder so abgelehnt werden. Und natürlich ist jedes Wesen, jedes Kind, jedes Tier, jeder Mensch ist unterschiedlich resilient. Das bedeutet, manche können zum Beispiel damit ein bisschen besser umgehen, insofern als dass sie auch Stress erleben, wenn sie so eine Ablehnung erfahren. Und sie können damit aber einen Weg finden, wie es sie nicht überwältigt. Nicht jeder ist gleich schnell traumatisiert und deswegen ist Trauma auch einfach nicht vergleichbar. Nichtsdestotrotz, wenn ein Kind so etwas immer und immer und immer wieder erlebt, und das ist ja der Inbegriff von Entwicklungstrauma, dann wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo es einfach zu viel ist für das System, wo das System irgendeine Strategie wählt, wo dieser Beschützer entsteht und sagt, ich sorge jetzt dafür, dass das nicht nochmal passiert, und diese wundervolle Kraft und Fähigkeit und Eigenschaft wird weggesperrt, wird verdrängt und wird ab dem Moment auf der tief unbewussten Ebene als unsicher abgespeichert. Und das ist Entwicklungstrauma und das ist sehr subtil und eben überhaupt nicht mit einem so, ja, großen Schocktrauma vergleichbar. Und es ist trotzdem unendlich schmerzhaft. Denn wenn wir dahin fühlen, es sind Eigenschaften von uns, die wir in Sicherheit bringen müssen, die wir verstecken müssen, weil es sich so bedrohlich anfühlt, sie zu leben. Und gleichzeitig entsteht eben dieser Beschützer, der sich opfert und sagt, okay, ich passe jetzt auf, dass das nie wieder passiert. Und der, so empfinde ich es, für diese Aufgabe auch freiwillig etwas opfert. Weil die Kapazität ja gar nicht da wäre, so eine große Aufgabe zu übernehmen und gleichzeitig komplett noch mit dem wahren Kern, der wahren Essenz verbunden zu sein. Denn es geht ja darum, dass er jetzt Strategien entwickelt, die noch nicht da sind, die jetzt erlernt werden, damit das nie wieder passiert. Und das ist ja nichts, was quasi in der Seele schon angelegt ist. Es ist einfach etwas, was jetzt erlernt wird, was eine Fähigkeit ist, die jetzt dazukommt, was viele Menschen Überlebensstrategien nennen. Und das ist auch definitiv wahr, weil es ist eine Strategie, die dann entsteht, die in der Kindheit dann zum Beispiel wirklich das Überleben sichert, weil es eben das sichert, dass wir von unseren Eltern nicht abgelehnt werden, dass wir von unseren Eltern genug Nähe oder Bindung erfahren. Und diese Strategien können unfassbar vielfältig sein. Um jetzt ein paar zu nennen, damit du ein Gefühl bekommst. Kontrolle zum Beispiel. Prokrastinieren, also im Sinne von ständig Dinge aufschieben und nicht ins Tun zu kommen, obwohl man eigentlich was machen möchte oder Aufgaben hat und sie eigentlich erledigen möchte, aber es nicht zu schaffen und immer andere Dinge zu tun oder sich abzulenken. Das ist Prokrastinieren. Das ist auch eine Überlebensstrategie, die ich persönlich auch sehr gut kenne. dann gibt es sowas wie jegliche Ablenkungen, Süchte. Was gibt es noch? Perfektionismus, wo immer mehr oder immer besser Dinge getan werden müssen, wo der Druck unheimlich groß ist. Der Druck, immer zu funktionieren und alles richtig zu machen und bloß nicht aufzufallen, nie negativ aufzufallen oder sich irgendwo anzupassen, nicht aus der Reihe zu tanzen, etwas zu leisten. Workaholic-Modus, immer mehr arbeiten, immer mehr erreichen wollen. Und natürlich auch das liebe People-Pleasing, was ich auch sehr gut kenne, wo die Anpassungsfähigkeit so groß ist und die Fähigkeit zu lesen, was andere Menschen wollen oder brauchen, dass man sich selber so sehr anpasst, dass der andere einen auf jeden Fall mag und man total darauf aus ist, sich nicht zu groß zu machen, also immer schön klein bleiben und lieb und nett sein und unkompliziert sein und Konflikte zu vermeiden, zu deeskalieren und auch für gute Stimmung zu sorgen. Harmoniesucht, Aufopferung, all das sind Überlebensstrategien. Und hinter diesen Überlebensstrategien steckt eben ein Grund, warum sie entstanden sind. Und dieser Grund ist in der Regel leider schmerzhaft. Insofern, als dass es eben damit zusammenhängt, dass wir irgendwann gelernt haben, dass bestimmte Eigenschaften nicht sicher sind oder dass bestimmte Situationen nicht sicher sind. Und wir eben Facetten, Eigenschaften von uns verstecken müssen. Und nun kommt der Hund quasi ins Spiel, wenn dann dieses Kind, was das jetzt erlebt hat in diesem Beispiel mit der Ausgelassenheit und was dann zum Beispiel die Strategie entwickelt hat von, ja, es könnte die Strategie entwickelt haben, sich unsichtbar machen zu wollen und bloß nicht aufzufallen. Und wenn dann dieses Kind erwachsen ist und wiederum jetzt ein Hund oder ein Pferd an seiner Seite lebt und dieser Hund oder dieses Pferd ist dann sicherlich nicht ohne Zufall zu dem Kind gekommen, denn ja, unsere Seele möchte einfach wieder, und unsere Seele strebt danach, dass wir wieder ganz wir selbst sind und ganz verbunden sind mit all unseren Eigenschaften und Facetten und sie zurückholen und sie wieder integrieren und wieder leben. Und unsere Seele möchte verkörpert sein und diese ganzen Überlebensstrategien, die gehören irgendwo natürlich auch zu uns und sie sollen auch unbedingt nicht weg, darum geht es mir auch nie, sondern es geht darum, dass wir sie wieder damit verbinden, wer wir wirklich sind und dass wir diese wundervollen Eigenschaften, die geopfert werden mussten, dass wir diese Verbindung wiederherstellen und dass wir die Kraft, die ja auch in der Überlebensstrategie drinnen steckt, auf wirklich eine konstruktive Weise lernen einzusetzen, bewusst einzusetzen, dass wir das bewusst für uns nutzen. Denn es steckt in diesen Überlebensstrategien meistens ein Potenzial, was ganz, ganz, ganz wundervoll sein kann. Um bei dem Beispiel zu bleiben, jemand, der die Strategie für sich gewählt hat, unsichtbar zu sein, dann steckt auch in dieser Strategie ja etwas Gutes insofern, als dass jemand, der gelernt hat, sich sehr unsichtbar zu machen, auch die Fähigkeit hat, sich sehr zurückzunehmen und Raum zu halten für andere oder anderen Raum zu lassen. Es ist die Fähigkeit, nicht immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Es ist die Fähigkeit, gut zu beobachten, denn jemand, der sich unsichtbar machen möchte, der muss natürlich wahrnehmen, wie mache ich das denn gerade am besten? Und dafür muss er sehr genau wahrnehmen, was um ihn herum geschieht. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wie wir dann diese Überlebensstrategien auch langfristig wirklich auf eine sehr heilsame Weise auch gezielt und bewusst einsetzen können. Deshalb geht es in meinen Augen nie darum, etwas wegzumachen und alles, was wir wegmachen wollen, wird sowieso immer stärker. Und wenn diese Frau nun eben einen Hund oder ein Pferd an der Seite hat, was selber sehr ausgelassen und ungezähmt und lebendig und voller Lebensfreude ist, dann berührt das, genau wie bei der Mutter oder dem Vater von diesem Kind damals, berührt es jetzt bei dieser erwachsenen Frau den Schmerz ihrer eigenen Kindheit. Und sie hat nun ihrerseits eine Empfindung dafür, dass es irgendwie sich unangenehm anfühlt, wenn das Tier dieses Verhalten zeigt. Es fühlt sich vielleicht unsicher an, vielleicht nach Kontrollverlust, das Gefühl, dass man gar keinen Einfluss mehr auf das Tier hat und eben die Kontrolle verliert zum Beispiel. Es kann beängstigend sein, es kann aber auch Wut auslösen, es kann traurig machen, es kann auch Scham auslösen, weil dann zum Beispiel in dem Moment, wenn ja die Überlebensstrategie, die das unsichtbar machen ist und man dann ein Tier an der Seite hat, was so sehr auffällt, weil es so voller Energie und Power und Ungezähmtheit und Lebensfreude und Kraft steckt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Menschen dann aufmerksam werden und gucken. Und dann ist nichts mehr mit unsichtbar sein. Vielleicht ist es sogar dann ein Pferd oder ein Hund, was eben auch auf diese Versuche, es zu kontrollieren, nur immer heftiger reagiert und dann gucken immer mehr Menschen und dann kann es sich immer weiter hochschaukeln. Bis dann vielleicht ein Hund irgendwann aggressiv wird oder ein Pferd sich losreißt oder durchgeht oder auch da anfängt zu steigen oder was auch immer. Und ich hoffe, mit diesem sehr ausführlichen Beispiel habe ich dich abholen können, dahin, wie komplex das Thema ist und wie wirklich jedes Mal, wenn wir mit unseren Tieren zusammen sind, und wie gesagt, es sind ja nicht nur die Tiere, weil natürlich kann auch jeder andere Mensch diese Wunde berühren. Ich selber liebe es tatsächlich, wenn es meine Tiere machen, weil für mich das einfach viel angenehmer ist, wenn sie es tun, weil die Tiere nicht selber auch noch so viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Baustellen haben in der Regel. Und weil die Tiere so glasklar auch widerspiegeln, wenn ich dann mit diesen getriggerten Anteilen arbeite, dann zeigen die Tiere sofort wieder, dass ich gerade etwas integriere und heile und auf dem richtigen Weg bin. Weil sie in der Regel, kann ich fast die Uhr danach stellen, in dem Moment, wo es dann wirklich soweit ist, auch das Verhalten irgendwo ändern, mehr oder weniger. Das ist halt natürlich abhängig davon, wie groß und komplex das Thema ist oder was auch das Tier vielleicht für eigene Themen gerade hat und so weiter und so fort. Da kann man natürlich nie irgendwie ein Versprechen zu geben. Es ist trotzdem einfach sehr häufig der Fall. Und ich mag jetzt von einem Beispiel erzählen, was ich vor ein paar Tagen erst erlebt habe, wo ich mit den Hunden unterwegs war und gemerkt habe, dass ich immer wütender wurde, weil ich versucht habe, sie in einem gewissen Radius bei mir zu halten. Und ich habe es zwar geschafft, aber es fühlte sich anstrengend an. Und ich weiß eben inzwischen durch diesen Weg, den ich gegangen bin, wie unanstrengend und wie fein und voller Vertrauen und Verbundenheit und Weichheit und Offenheit es sich halt anfühlen kann, miteinander unterwegs zu sein. Und es waren einfach Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass da wild sein könnte. Und ich hatte tatsächlich auch recht, weil uns sind dann irgendwann auch Rehe vor die Nase gelaufen. Und wo definitiv es den Hunden auch sehr schwer fiel, da zu bleiben, weil es einfach schon, ja, sehr viel Energie von den Rehen war und sehr nah. Und wir haben es geschafft. Aber deswegen war mein Instinkt, sie in meiner Nähe zu behalten und nicht allzu weit vorlaufen zu lassen, der war anscheinend richtig. Aber es fühlte sich eben einfach anstrengend an. Und ich habe mir gefühlt den Mund fusselig geredet, weil ich immer wieder erinnern musste, dass sie in meiner Nähe bleiben, bitte. Und je öfter ich das tun musste, desto wütender wurde ich in mir drin und desto mehr haben dementsprechend die Hunde auch wieder nach vorne gedrängt und desto mehr hat es sich hochgeschaukelt. Das war genau dieser Mechanismus von, bei mir ging eine Überlebensstrategie an, nämlich die Kontrolle. Und ich habe es eben in dem Moment nicht sofort gemerkt, sondern dann erst nach ein paar Minuten. Und in diesen paar Minuten, wo ich dann immer mehr versucht habe zu kontrollieren und nicht mehr weich und offen und in der Verbundenheit mit mir auch sein konnte, sondern nur noch im Außen, nur noch bei den Hunden und nur noch dabei, dass ich sie jetzt bremsen wollte und immer genervter wurde und immer härter in mir drin. So, ich habe das dann tatsächlich irgendwann eben wahrgenommen und da war dann zum Beispiel der Bauch ganz hart innerlich. So, und es wird irgendwas ganz fest und unflexibel. Und so fühlt sich für mich Kontrolle an. Und mit dieser Kontrolle habe ich die Hunde im Endeffekt immer weiter von mir weggetrieben, weil es sich halt total unangenehm anfühlt und weil die beiden da auch einfach sehr klar sind, dass sie da halt keinen Bock drauf haben. Und vor allem so eine Kontrolle, die so unbewusst geschieht, die eben, ja, wo ich mir noch nicht mal bewusst bin, dass ich gerade in die Kontrolle reinrutsche, das ist bei meinen Tieren meistens das, was sie am schlimmsten finden. Und es gibt eben Momente, wo mir bewusst ist, dass ich gerade in eine Kontrollenergie hereingehe, weil ich es einfach noch nicht anders schaffe. Und dann sage ich das innerlich oder laut auch ganz offen und entschuldige mich dafür und sage, dass ich übe und daran arbeite, dass ich es anders kann und dass es besser wird, aber dass ich es jetzt noch nicht kann. Und dann reagieren die Tiere ganz anders. Dann finden sie es immer noch blöd. Und es ist auch für mich immer noch anstrengend. Aber dieser große, große Widerstand, der ist dann definitiv, ja, spürbar kleiner. Das so als kleiner Einwurf, finde ich nämlich sehr faszinierend. Wie eben die Tiere ja auch einfach auf Ehrlichkeit und Bewusstsein reagieren. Allein diese beiden Dinge verändern schon ganz viel. In dem Moment war es mir, wie gesagt, nicht bewusst und somit konnte ich auch nicht bewusst und ehrlich sagen, dass es so ist, sondern eben, die Tiere haben mich, und da sind wir bei dem Eingangspunkt, die Tiere haben mich dorthin führen wollen oder durch ihr Verhalten haben sie es einfach getan, dass ich wieder irgendwann an den Punkt kam, wo dann noch eine Wut dazu kam und ich dann realisiert habe, oh krass, hier schaukelt sich gerade ja was richtig hoch, da gucke ich mal hin. Und ich habe mich dann an den Feldweg gestellt und habe reingespürt und habe einfach im ersten Schritt nur wahrgenommen, was in meinem Körper los ist, wo ich was im Körper fühle, wie es sich anfühlt und bin in Kontakt mit diesem Anteil gegangen, der sich dann eben mit dieser Kontrollenergie und dann auch dieser Wut gezeigt hat. Und der dann immer wütender wurde, als die Hunde immer weiter weg sind und immer weiter weg und immer schneller auch quasi meine Grenze wieder überschritten haben. Und diese Wut, die fühlte sich halt definitiv nicht gesund an. Es gibt ja auch eine gesunde Form von Wut, deswegen es geht mir jetzt gar nicht darum, dass man nicht wütend sein darf. Aber das fühlte sich nach einer Wut an, die ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gefühlt habe, aber wo ich weiß, dass die auch sehr explosiv sein kann. Und was ich sehr spannend finde, weil ich in den letzten Tagen seit der Trauma-Fortbildung bei Maja Novak für mich hinspüre, wie ich denn, ja, ob ich so Bewältigungsstrategien mit der Wut habe. Und ja, da hat sich dann jetzt eine gezeigt, die sehr selten da ist, aber sie kommt vor. Und dieser Anteil wollte eben auch einfach gehört werden. Und ich bin in Kontakt mit diesem Anteil gegangen. Und das Faszinierende ist, in dem Moment, wo ich in meinen Körper gegangen bin, gefühlt habe und mir bewusst wurde, was da gerade los ist, nämlich dass in mir eine offensichtlich unbewusste Wunde gerade getriggert wurde, weshalb da ein Bewältiger, ein Beschützer nach vorne kam und eben diese Kontroll- und diese Wutenergie als Strategie gewählt hat, um damit umzugehen, um die Lage zu sichern, wenn man so das so sagen möchte. Und ja, als ich das gefühlt habe und dort stand, haben die Hunde ihr Verhalten komplett verändert. Weil ich blieb stehen und es war definitiv noch in den ersten Sekunden so, oder ja, schon eine Weile, dass sie immer noch nach vorne drängten oder den ganzen Radius so ausgereizt haben. Ich hatte Manila an der Schleppleine in dem Moment und habe mich dann auf die Leine gestellt und ich habe sehr viel Zug an der Leine gespürt, weil sie eben dieses Streben hatte, von mir wegzukommen. Und das war ja der Trigger, der Auslöser für diesen ganzen Prozess in mir drin, den ich beschrieben habe. Und als ich an einen gewissen Punkt kam, ich kann das nicht so genau sagen, was da dann war, das ist jetzt irgendwie, das ist zu verschwommen für mich, also es ging zu schnell irgendwie alles. Aber es gab einen Punkt, wo ich anscheinend diesen Anteil so tief gefühlt habe und so in das Bewusstsein gegangen bin und etwas integriert habe, was ich eben daran gemerkt habe, dass mein Körper sich, also die Empfindungen sich verändert haben, dass sich mein Körper wieder offener angefühlt hat und wieder weicher und ich gähnen musste und seufzen und solche Geschichten. In diesen Momenten standen beide Hunde neben mir und wollten kuscheln und wollten Kontakt und waren da. Und als wir anschließend weitergegangen sind, fühlte es sich überhaupt nicht anstrengend an, sondern weich und verbunden und gleichzeitig klar und offen und präsent. Ich war wieder in Verbundenheit mit meinem inneren Kern, mit meiner Seele, mit meiner Essenz. Und dieser Beschützer in mir hat gespürt, dass jetzt, im Hier und Jetzt, alles sicher ist und keine Gefahr droht und deswegen da auch gar nicht so sehr diese Kontroll- oder Wutenergie gebraucht wird. Und das funktioniert nicht über den rationalen Verstand. Da müssen wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, weil diese ganzen, Trauma sitzt im Unterbewusstsein. Und dementsprechend, genau, diese ganze Geschichte, sie war ja mir auch sehr lange unbewusst, bis es sich immer weiter hochgeschaukelt hat und dann irgendwann bei mir, nach so vielen Jahren innerer Arbeit, dann irgendwann der Schalter umlegt, der dann checkt, okay, hier ist was, hier darf ich hingucken. Und das hat, wie gesagt, auch einige Jahre gedauert, deswegen sei da sanft mit dir, wenn du das vielleicht erst Stunden, Tage später merkst, was in gewissen Situationen los war. Und auch im Nachhinein können wir mit diesen Situationen arbeiten und deswegen darauf beruht meine Arbeit, dass in dem Moment, wenn dein Tier irgendetwas in dir auslöst, von Angst, Wut, Scham, Trauer, Schmerz oder eben diese Bewältigungsstrategien von Kontrolle, von nicht festhalten, nicht loslassen können oder Ängste zu haben und aus diesen Ängsten heraus dann gewisse Strategien zu entwickeln. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht alle hier aufzählen, aber es gibt einfach unzählige Situationen, wo die Tiere unsere alten Wunden berühren und wo die Tiere wie eine Einladung für uns dann darstellen mit ihrem Verhalten, dass wir wieder zu unserem inneren Kern, zu unserer Essenz zurückkommen können und uns wieder mit uns selber verbinden können. Und das ist dieses Beispiel mit meinen Hunden. Deswegen ist es das Fundament, weil diese Verbundenheit und diese Offenheit und diese innere Freiheit, die ich dann im Gefühl wieder hatte, das Vertrauen zu meinen Hunden und zu mir selbst, das ist dann da, wenn ich mit meinem inneren Kern, meiner Seele in Kontakt bin. Das kann nicht, ein inneres Kind kann das nicht. Und ein Beschützer wird immer versuchen zu beschützen und der kann gar nicht vertrauen, weil er ja daraus entstanden ist und es ja aus dem Grund heraus gelernt hat, dass irgendetwas unsicher war oder bedrohlich war oder ja, wie gesagt, aus dieser Kinderperspektive, die ja rational gesehen, sagt ja jeder, ach ja, ist doch nicht so schlimm, wenn ein Kind mal gesagt bekommt, oh, du nervst, sei nicht immer so laut. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass irgendwer schuldig ist und es ist natürlich in meinen Augen, glaube ich, auch kaum möglich, dass Kinder nie diesen Schmerz erleben, diesen Moment erleben, dass sie das Gefühl haben, irgendwas ist falsch mit ihnen. Und dass sie nie erleben, dass sie bitte anders sein sollen. Ich glaube, leider muss da irgendwie jeder Mensch mal durch. Und deswegen kennt aber auch eben in meinen Augen wahrscheinlich, ich sag mal nahezu jeder Mensch oder wahrscheinlich jeder Mensch diesen Schmerz. Mal mehr, mal weniger. Manche haben das mehr erlebt, manche haben das weniger erlebt. Aber irgendwo bin ich mir relativ sicher, kennen wir das alle. Und ja, die Tiere sind wie eine Einladung dazu, dass wir die Tür öffnen, die Tür zurück zu uns selbst und wieder mit uns selber in Verbindung kommen. Und dann, dadurch, dass wir die Verbindung mit uns selber stärken, dadurch können wir überhaupt erst mit dem Tier eine tiefere Verbindung eingehen. Vertrauen ist nicht mit Kontrolle möglich. Und sehr viele Techniken, die wir dann mit den Tieren haben oder ausprobieren, um irgendwelche Probleme zu lösen, ob das jetzt ja Klickertraining ist, zum Beispiel auch, also auch die guten Dinge in Anführungszeichen. Also ich habe ja selber sehr lange geklickert und in gewissen Situationen, zum Beispiel bei der Hufpflege, ist es auch nach wie vor ein Weg, der für Kaba und mich sehr stimmig ist. Und das haben wir jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht, aber ich schließe auch nicht aus, dass er irgendwann nochmal sagt, er hat Lust, mit mir ein paar Tricks zu machen und dann klickern wir da auch. Nichtsdestotrotz gibt es einfach sehr viele Wege und Methoden und dazu zählt eben auch Klickern, also auch das, wo wir schon sehr sanft mit den Tieren sind. In dem Moment, wenn wir etwas als Methode anwenden, um ein Problem zu lösen oder um ein Verhalten zu verändern oder um im Endeffekt ja wieder Kontrolle zu erlangen oder und sicherer zu fühlen. In dem Moment geschieht das zumindest, ich sag mal, zu einem Teil noch aus einem Bewältiger, wenn nicht komplett. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich, als ich mit Kaba noch mehr geklickert habe, aber eben zum Beispiel bei der Hufpflege, als ich da mit ihm therapeutisch an seinem Trauma gearbeitet habe, habe ich das Klickern mit einfließen lassen und gleichzeitig war ich extrem mit ihm verbunden und auch mit mir. Also ich glaube, dass es durchaus möglich ist. Nichtsdestotrotz ist es eben eine Wahrscheinlichkeit, sage ich einfach mal so vorsichtig, dass in dem Moment, wenn wir mit Methoden arbeiten, dass da eben ein Bewältiger, ein Beschützer in uns mitmischt. Und es ist völlig in Ordnung, dass diese Anteile in uns da sind. Wie gesagt, das sind Überlebensstrategien, sie sind absolut berechtigt, dass sie da sind und jeder Mensch hat sie. Und es geht einfach in meinen Augen nur darum, dass wir uns dem bewusst werden und dass wir mit diesen Anteilen arbeiten und in Kontakt kommen und sie wieder mit unserer Seele verbinden, unserem inneren Kern verbinden und sie bewusst leben oder einsetzen. In dem Moment kann daraus dann eben was ganz Wundervolles entstehen. Und ja, dazu laden uns die Tiere in meinen Augen einfach ein, aber es tut auch genauso jeder andere Mensch. Der Unterschied ist nur eben einfach, dass die Tiere, so wie ich es mit den Hunden beschrieben habe, so ganz, ganz, ganz punktgenau und unfassbar ehrlich und authentisch auf uns reagieren. Sie nehmen Energien so viel feiner wahr als wir Menschen, dass ich wirklich sagen kann, ich kenne leider keinen erwachsenen Menschen, der so fein auf innere Heilarbeit, innere Prozessarbeit reagiert wie die Tiere. Kinder wahrscheinlich. Da kann ich jetzt nicht viel mitreden, aber gehe ich mal von aus, dass es mit Kindern ähnlich ist. Weil sie eben noch mehr mit ihrem inneren Kern, ihrer inneren Essenz und der Seele verbunden sind. Und deswegen, ja, können sie das noch. Erwachsene können es oft eben einfach gar nicht mehr, weil da selber bei ihnen so viele Bewältiger, Beschützer sind, die dann zum Beispiel von dem Beschützer oder Bewältiger von uns selbst getriggert werden. Und dann gibt es so ein Ping-Pong-Spiel. Während die Tiere einfach ganz klar gesagt haben, Johanna, ich finde das jetzt nicht so geil, was du da machst, also versuche ich mal, mich zu entziehen und zeig dir mal, was du hier gerade machst, denn das fühlt sich nicht gut an, weder für dich noch für uns. Guck mal hin, was du hier machst. Das ist einfach, ja, nicht das, worum es eigentlich geht. Und das haben sie eben gezeigt mit ihrem Verhalten, dass sie sich so entzogen haben. Ja, und gleichzeitig in dem Moment, wo ich es dann verstanden habe, wo ich hingeguckt habe, wo ich damit gearbeitet habe und was integriert habe und durchgefühlt habe, in dem Moment waren sie sofort da und haben gesagt, yes, toll gemacht, hast du verstanden. Jetzt sind wir wieder gerne bei dir. Jetzt ist wieder Kontakt ja wirklich möglich. Und darum geht es eben. Die Tiere wollen Kontakt, die wollen echte Verbindung, echte Verbundenheit. Und das geht leider nicht mit dem Beschützer oder dem Bewältiger, sondern das geht eben dann, wenn wir mit unserer Seele, unserer Essenz verbunden sind. Und da, ja, ich wiederhole mich, können sie uns ganz, ganz, ganz wundervoll hin zurückführen. Und das ist jetzt so ein langer Podcast geworden, um das ein bisschen fühlbar zu machen, wie sich diese Heilarbeit, diese Prozessarbeit äußern kann, wie ich sie lebe eben mit diesem Beispiel, ich gehe durch das Leben und wenn ich wahrnehme, dass irgendjemand, ob das jetzt ein Tier oder ein Mensch ist, aber hier geht es ja jetzt um die Tiere vor allem, in dem Moment, wenn ich merke, okay, da wird in mir irgendwas aktiviert an Angst, Wut, Trauer, Schmerz, weiß ich nicht, was alles, Kontrolle, diese ganzen Überlebensstrategien, die dann kommen können. Ja, und in dem Moment, wenn ich das wahrnehme, dass da irgendwas ist, was sich unangenehm anfühlt, was sich auch so impulsiv anfühlt, wo ich das Gefühl habe, ich habe da auch keine Kontrolle mehr drüber, weil in dem Moment hätte ich mit dem bewussten Verstand ja auch nicht sagen können, so, ich höre jetzt auf, wütend auf die Hunde zu sein. Das ist ja der Punkt, mit dem Verstand kommt man da ja nicht weiter. Auch wenn ja vom Verstand her vielleicht das sogar erkannt wird, dass es total unnötig ist. Aber der Verstand hat da eben überhaupt nichts zu melden, sondern es geht einfach rein über das Unterbewusstsein und das Nervensystem. Und ja, darum geht's. Und genau deswegen ist eben meine Arbeit auch so darauf ausgerichtet, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, mit dem Nervensystem zu arbeiten, mit dem Körper, mit den Empfindungen im Körper, mit Embodiment, mit, ja, aber eben auch diesem intuitiven und energetischen und seelischen Fokus. Und es geht in meiner Arbeit nicht darum, mit dem Verstand viel zu machen. Der darf mitgenommen werden, der darf verstehen, was da gerade so alles los ist, aber er kann es halt auch oft gar nicht verstehen, weil es einfach teilweise auch echt abgefahren ist. Und ja, deswegen nenne ich das persönlich eben auch Nervensystemmagie, weil das einfach magisch ist, was da alles so passieren kann und weil für mich persönlich eben auch Energiearbeit und Telepathie und die Tierkommunikation immer irgendwo eine Rolle mitspielen. Und das eben einfach ein ganz wichtiges Fundament ist. Ja, und genau. Ich hoffe, ich habe dir ein Gefühl für meine Arbeit gegeben und meinen Lebensstil, wo ich eben wirklich einfach, ja, durch den Tag gehe, durchs Leben gehe und ja, mit dem, was dann da angetriggert wird, halt arbeite und nicht zu Hause sitze und überlege, ja, welche Kindheitstraumata, wo noch ein Entwicklungstrauma ist, so ungefähr. So weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Für mich ist das überhaupt nicht der Weg, sondern mein Weg ist eben einfach, ja, mit dem zu arbeiten, was das Leben mir vor die Nase setzt, was die Tiere mir vor die Nase setzen und ja, daran dann zu arbeiten, da mitzuarbeiten, in den Prozess zu gehen und ja, selber auch mich immer wieder daran zu erinnern, dass es eben ein Prozess ist und es auch gar nicht darum geht, dass jetzt von heute auf morgen alles anders sein muss. Denn ja, das ist nun mal einfach eine sehr lange Geschichte. Das sind Anteile, die sehr, sehr, sehr lange gewisse Aufgaben in meinem Unterbewusstsein, in meinem System übernommen haben und die dementsprechend auch einfach sehr achtsam und liebevoll und mit Geduld und Neugier und Offenheit und Wertschätzung jetzt gesehen werden wollen und das einfach auch Zeit brauchen kann. Und ja, Entwicklungstrauma ist leider auch oft eine Geschichte, die, ich würde fast sagen, sehr oft auch immer wieder ein Leben lang vermutlich präsent sein wird. Ich glaube, wie gesagt, dass es eher so ist, dass wir da immer wieder ran dürfen auf einem anderen Level, wie so Level, die wir freispielen, wo wir dann ja gewisse Sachen halt können, die wir vorher nicht konnten, ohne getriggert zu sein. Und es gibt aber sicherlich immer wieder auch ein Level, ja, wo dann doch nochmal der ein oder andere Trigger um die Ecke kommt. Und dann darf man eben daran weiter wachsen. Und ich glaube ein Stück weit auch, dass das tatsächlich auch genau richtig so ist. Auch wenn es natürlich ja nicht immer angenehm ist, aber es gehört eben zum Menschsein irgendwo dazu, dass wir so lange abhängig sind von den Eltern und dass wir in der Regel Eltern haben, die selber das ein oder andere Trauma haben und die selber in irgendeiner Form, ja, mit ihren Beschützern oder Bewältigern agieren und ja, nicht immer, manche vielleicht sogar gar nicht oder fast nie in Kontakt mit der Seele die Kinder großziehen. Und das nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern sie können ja einfach nicht besser und jeder Mensch gibt sein Bestes. Davon bin ich so fest überzeugt und deswegen, ja, ist das niemals ein Vorwurf an irgendjemanden. Und es ändert aber eben auch nichts daran, dass es manchmal schmerzhaft ist. Und trotzdem erlebe ich auch immer wieder, wie schön und wie lustig es auch sein kann, mit diesen Anteilen, die da so im Unterbewusstsein schlummern, wieder in Kontakt zu kommen und ja, sie kennenzulernen und auch zu erleben, wie sich da wirklich, wirklich etwas verändert mit der Zeit. Und das gibt ein unglaublich ermächtigendes Gefühl und ganz viel Vertrauen in sich selbst und in die eigene Fähigkeit zu heilen, zu integrieren und zu transformieren. Und ja, mein Weg ist damit eben sehr achtsam und wertschätzend und mit dem, was einfach heute und hier und jetzt sich zeigt. Genau. Schön, dass du so lange dabei warst und ich mag dich einladen, wenn du mit deinem Tier etwas hast, wo du nicht weiterkommst, wo immer wieder du merkst, dass da irgendwas in dir hochkocht oder Angst macht oder du das Gefühl hast, da ist so viel, was sich einfach ungut anfühlt. Manchmal wissen wir Menschen auch lange gar nicht genau, wie ein Gefühl heißt oder was genau da in uns passiert. Und das kenne ich auch, das hatte ich ganz lange, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich fühle. Ich wusste nur, aha, so fühlt sich Trauer an und so fühlt sich Freude an, so ungefähr. Und Wut kannte ich noch, aber das Gefühl von zum Beispiel Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, ich wusste das nicht, was es ist, bis ich das dann, ja, irgendwann kam es. Aber es hat sehr lange gedauert. Und deswegen auch hier, wenn du einfach nur fühlst, dass irgendetwas in dir sich immer wieder richtig unangenehm anfühlt oder du immer wieder auf bestimmte Weisen reagierst, ohne das ändern zu können mit dem Verstand. Aber du würdest es gerne ändern. Da sind wir auch wieder dabei. Wenn jemand mir früher gesagt hat, ach, sei doch einfach mal ruhig, du musst Ruhe ausstrahlen, da kann ich heute nur drüber lachen. Ich meine, mit dem bewussten Verstand kann ich mein Nervensystem nicht runterfahren, dass es jetzt Ruhe ausstrahlt. Das funktioniert nicht. Man kann es nicht faken, Ruhe auszustrahlen. Das geht nicht. Ich kann nur mit den inneren Anteilen arbeiten, mit meinem Nervensystem arbeiten, Nervensystemübungen machen, die mir ermöglichen, dass ich wirklich immer gelassener bin und immer mehr Ruhe in mir vorhanden ist, die ich dann aber eben auch fühlen kann. Und nur darauf reagieren die Tiere. Ja, und wenn du das von dir kennst, mit deinem Tier, dass dein Tier einfach immer wieder dich irgendwo überfordert, an deine Grenzen bringt und du einfach das Gefühl hast, ach, ich komme da einfach nicht weiter, dann trau dich so gerne und ja, versuch doch mal diesen Weg. Und wenn du möchtest, dann begleite ich dich natürlich auch sehr gerne mit deinem Tier auf diesem Weg. Es gibt verschiedene 1-zu-1-Möglichkeiten, wo ich online oder auch live mit dir und deinem Tier arbeite. Und es gibt die Animal Wisdom Ausbildung, wo die innere Prozessarbeit auch ein großer Bestandteil von sein wird und wo du lernen wirst, selber ja in der Tiefe und unterwegs, nebenbei, ganz selbstverständlich mit den Tieren telepathisch zu sprechen, sodass du dann eben auch dein Tier fragen kannst, warum es sich auf bestimmte Weisen verhält und was es dir damit vielleicht sagen möchte oder was es dir damit widerspiegelt. Denn natürlich gibt es auch Spiegel, die noch viel tiefer gehen. Und da bin ich jetzt heute nicht zu gekommen. Die Folge ist so schon so lang. In jedem Fall wirst du dann in der Lage sein, das mit deinem Tier wirklich zu leben, die Energiearbeit, die Seelenarbeit, mit dem Nervensystem zu arbeiten und so weiter. Das wird einfach, ja, kann einen Lebensstil in dir öffnen. Und natürlich kann es auch die Tür öffnen, dass du dies dann eben auch für dich beruflich nutzt und einfließen lässt oder ja, in den Fokus rückst und kann eben auch in viele verschiedene andere Berufe mit einfließen. Ich träume ja, wie gesagt, immer noch von einem Tierarzt, der ja wirklich mit den Tieren spricht, telepathisch und da wirklich achtsam und mit einem Bewusstsein über das Nervensystem und so weiter agiert und traumasensibel. Davon träume ich zum Beispiel oder ja, es lässt sich mit allen möglichen Wegen und Berufen kombinieren. Und ansonsten, wenn du für dich einfach nur lernen möchtest, mit den Tieren zu sprechen, als Anfang, als Fundament, als Ergänzung für deinen eigenen Weg, dann gibt es auch die Möglichkeit, die Animal Wisdom Schnupperrunde für einen ganz, ganz, ganz soften Einstieg, sag ich mal in Anführungszeichen, oder eben den Animal Wisdom Foundation Selbstlernkurs zu buchen, wo du in deinem eigenen Tempo, ja, das in dir, ich sag mal, freischalten kannst und dann eben auch praktisch bei einem Animal Wisdom Connection Call mit mir üben kannst und einer Gruppe, sodass da auch die Praxis nicht zu kurz kommt. Und ja, das ist so einmal noch die Info dazu, wie du mit mir arbeiten kannst, wie ich dich und dein Tier unterstützen kann. Und ich freue mich so sehr von dir zu hören, wie diese Podcast-Folge ja mit dir resoniert hat. Und du unterstützt mich unglaublich, wenn du den Podcast bewertest, damit er einfach noch leichter und schneller gefunden wird. Und ja, ich danke dir fürs Dasein, fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal.